Fieber unklarer Ursache und damit es noch einfacher wird, hier ist jetzt gleich eine Fallserie, sind drei Fälle zusammen. Ich habe leider nicht so viele Fragen, aber Sie können mich jederzeit unterbrechen zum Raten. Wie gesagt, wir haben einen Infektionsdienst jeden Tag und der Diensthabende, der kümmert sich nicht nur um die Infektionsprobleme im AKH, sondern es ist auch ein bisschen eine Telefonseelsorge. Wir versuchen übers Telefon Diagnose, Beratung zu geben, Therapieberatung zu geben. Andere Spitäler rufen uns an und Kollegen, wenn es um Ratschläge geht in Diagnostik und Therapie. Vor 2 Jahren hatte ich wieder mal so ein Telefonkonsil von einem Kollegen in einem Wiener Spital und es ging um eine 22-jährige Studentin. Die Studentin berichtete über Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und immer eine Zunahme der Symptome. Mit jedem Tag ist es ihr eigentlich schlechter gegangen. Es war vorher eine ganz gesunde junge Dame, bis sie dann schließlich zum Husten begann und hohes Fieber entwickelte. So wie es bei uns ist, wird die Patientin als erstes einmal in die CT gesteckt und in einem Spital aufgenommen, damit man genau weiß, was es ist. Der CT-Befund war recht interessant. Er zeigte nämlich disseminierte intrapulmonale Rundherde. Nicht was, an was man als erstes denkt bei einer jungen Frau. In erster Linie entzündlich, granulomatös, bronchogene Streuung wird diskutiert und auch die Leber wird als nicht normal beschrieben. Mikrodensitäten, differenzialdiagnostisch Mikroabszesse oder vielleicht eine Pilzinfektion. Die Kollegen haben gleich die ultrabreite antimikrobielle Therapie ausgepackt, dazu noch eine antifungale Therapie verabreicht und haben aber leider trotzdem nach einigen Tagen gesehen, dass sich der Zustand der Patientin nicht verbessert. Was war im Labor zu sehen? Dafür, dass die Patientin eigentlich so hoch fieberte, ist ganz interessant, dass sie so gut wie keine Entzündungszeichen zeigte. Leichte Leberwerte, sonst von der Chemie soweit eigentlich unauffällig. Im Blutbild zeigte sich, das sieht man leider nicht so gut, zeigte sich allerdings eine massive Eosinophilie. 1500 Eosinophile, eine relative Eosinophilie von, wo ist das, 19% hier unten. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon unterbrechen, ich habe keine richtige Frage, aber falls sich jemand berufen fühlt, eine Differentialdiagnose abzugeben, dann ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt.
War die Dame im Ausland?
Ja, die Dame war im Ausland. Sie war in Afrika. Parasit. Ich habe ja gesagt, ein ganz einfacher Fall.
Ja.
Es entwickelt sich ein bisschen anders. Am nächsten Tag Infektionsambulanz. Eine 21-jährige Studentin kommt in die Infektionsambulanz und berichtet über Abgeschlagenheit und Fieber, Diarrhoe, Dysurie und auch wieder Husten und Belastungsdyspnoe. Die Patientin berichtet auch, dass sie in einem Spital aufgenommen war. Die Kollegen haben dort ein Lungenröntgen gemacht, einen Abdomen-Ultraschall, haben nichts Spezifisches gefunden, keinen Fokus gefunden für das Fieber und haben die Patientin wieder entlassen. In ihrem Fall, das Lungenröntgen war eigentlich unauffällig und von der Laborseite her zeigt sich eigentlich wieder ein sehr ähnliches Bild. Das CAB ist da unten abgeschnitten, das ist bei 4 und wieder eine hohe Eosinophilie, 14%, 1000 Eosinophile. Also eigentlich eine recht ähnliche Konstellation.
War auch im Ausland.
War auch im Ausland, das kommt als nächstes, ja. Es hat sich noch weiterentwickelt, es kam ein Anruf diesmal von einem Freund aus Oberösterreich, der berichtet hat, dass ein 20-jähriger Mann über progredienten Husten berichtete, auch im Ausland war ebenfalls Fieber, und das Labor brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr anschauen, das kennen wir schon, eine massive Eosinophilie, 35% Eosinophile, wieder Corpulmo eigentlich unauffällig, CRP nur mäßig erhöht. Genau, kommen wir zur Reiseanamnese. Spätestens zu diesem Zeitpunkt habe ich mir auch schon überlegt, ob das irgendwie zusammenhängen kann, diese drei Geschichten. Und das wurde unterstützt dadurch, dass die Studentinnen davon erzählt haben, dass sie die anderen jeweils kennen und dass sie zusammen auf Urlaub waren. Also zu diesem Zeitpunkt habe auch ich dann daran gedacht, dass das vielleicht dasselbe sein kann. Die Studenten waren in Tansania und haben dort ein Entwicklungshilfeprojekt mitgearbeitet. Sie haben einen Kindergarten aufgebaut. Die erste Patientin hat eine regelrechte Malaria-Prophylaxe eingenommen. Die zweite hat keine Malaria-Prophylaxe eingenommen. Und beim Mann war ich mir nicht so sicher, das weiß ich nicht, war nicht richtig eruierbar. Die Patienten waren eigentlich beschwerdefrei in Afrika. Sie haben sehr rustikal gelebt, also nicht im Vier-Sterne-Hotel. Sie waren nach diesem Entwicklungshilfeprojekt 3 Tage baden im Malawisee und anschließend zu einer Safari in den Nationalparks. Sie haben berichtet, dass sie sehr oft gestochen wurden und dass sie einen sehr engen Kontakt zur Bevölkerung gehabt haben. Zusammenfassend, eine deutliche Eosinophilie bestand bei allen. Die erregerspezifische Parasitologie war negativ. Stuhlproben, Urinproben wurden auch abgenommen, haben keinen Nachweis von Bakterien, Pilzen oder Parasiten gezeigt.
Keine Legionellen wurden?
Legionellen wurden, glaube ich, nicht getestet zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommen wir zu unserer Frage. Bitte um eine Abstimmung. Was Sie für das Wahrscheinlichste halten, haben die drei Studenten eine tropische Candida-Pneumonie, den Bauchtyphus, den Kala-Aza, Katayama oder doch die Malaria tropica? Oder hat jeder was anderes?
60%.
Also niemand ist für den Bauchtyphus.
Obwohl das natürlich auch sein könnte. Ne? Über 3 Wochen Inkubation ist auch möglich. Kala-Aza kann überhaupt sein. Ne? Kala-Aza kann immer.
Genau, die viszerale Leishmaniose, der Kala-Aza, ist eigentlich das Bevorzugte. Ein paar glauben auch an die Malaria tropica, und ich glaube, das ist auch sehr richtig, denn es ist immer eine Malaria, solange bis man es ausgeschlossen hat. Na gut, in diesem Fall ist, wie der Kollege richtig sagt, eigentlich die Geschichte das Entscheidende. Der Hinweis, dass die Patientinnen im Süßwasser waren, Süßwasserexposition im Malawisee, hat uns dann eigentlich auf die richtige Fährte geführt, dass es ein Katayama-Syndrom sein muss, eine akute Schistosomiasis. Fieber und Eosinophilie nach Tropen, vor allem wenn es so eine hohe Eosinophilie ist, da gibt es eigentlich nur relativ wenig Differentialdiagnosen. Das eine ist das Löffler-Syndrom, Ascaris, Hakenwurm, andere Nematoden, die durch den Körper wandern, führen zu einer massiven Eosinophilie und können auch zu Fieber und allergischen Symptomen führen. Filarieninfektionen führen mit zu den höchsten Eosinophilie-Zahlen, ebenso Strongyloides oder Trichinen, die eben auch durch das Weichteilgewebe wandern. Und in diesem Fall die akute Schistosomiasis. Die Schistosomiasis ist eine Wurmerkrankung. Man sieht hier den Zyklus. Der Mensch scheidet über den Urin oder über den Stuhl die Eier aus. Die Eier befallen die Schnecken und aus den Schnecken entschlüpfen dann die Larven, die dann wieder über die Haut in den Menschen gelangen. Sie wandern in die Leber, dort entwickeln sich die Würmer zu adulten Würmern. Und in dieser Zeit entwickelt man dann das Katayama-Fieber. Das heißt, die adulten Würmer sind noch nicht so weit, dass sie Eier produzieren können. Das heißt, man kann auch noch keine Eier nachweisen. Das Immunsystem ist noch nicht so weit, dass es Antikörper produziert hat. Daher ist die Serologie noch negativ. Das ist eigentlich das diagnostische Problem beim bei der akuten Schistosomiasis und man ist auf diese indirekten Hinweise eigentlich angewiesen. Jetzt habe ich mir gedacht, es werden sicher einige aufstehen und sagen, was erzählt der? Wir reden über häufige Infektionen, häufige Ursachen von Fieber und der erzählt über das Katayama-Fieber, was soll das? Und da haben Sie auch ein bisschen recht, denn als Prinz William am Katayama-Fieber erkrankt ist, nach einem Rafting-Urlaub im Nil, hat die britische Presse auch gesagt, Will's hit by a rare tropical disease. Und das stimmt, in unseren Breiten ist das Katayama-Syndrom und Katayama-Fieber sicher eher was Seltenes, aber wenn man die afrikanische Perspektive sieht, dann muss man sagen, dass etwa 100 Millionen Menschen infiziert sind mit urogenitaler Schistosomiasis, etwa 50 Millionen mit Schistosoma mansoni. Das heißt, so selten ist es eigentlich nicht. Ja, wie ist es weitergegangen? Wir haben die Patienten mit einer Wurmtherapie behandelt, nämlich Praziquantel. Diese Therapie wirkt nur auf die adulten Würmer und nachdem die Würmer sich gerade erst entwickeln, muss man diese Therapie wiederholen nach 6 Wochen. Man gibt am Anfang einen Cortisonschutz dazu für die ersten Tage. Und als nachträglicher Beweis ist dann bei 2 von den 3 Patienten auch die Serologie noch positiv geworden, sodass wir wirklich überzeugt waren, dass es wirklich eine richtige Diagnose war. Danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.